Deutschlandradio Kultur. Breitband. WeRadio. WeRadio. Medien und digitale Kultur.
Willkommen zu Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur, live auf Deutschlandradio Kultur mit Vera Linz am Mikrofon. Wenn Vorschulkinder im Netz sind, dann schwant den Eltern nichts Gutes. Nichtsdestotrotz gehört das World Wide Web zunehmend zur Medienwelt, auch der Jüngsten. Mit welchen Folgen? Dazu unser Topic. Die Suchmaschine Google feiert in diesem Jahr ihren 10. Geburtstag. Damit es auch Grund zum Feiern gibt, ist man auf der Suche nach neuen Wachstumsmärkten. Was den User erwartet, dazu unsere Besprechung. Und unser Porträt führt uns heute nach Barcelona zum Instrumentenbauer Alex Posada. Am Ende der Sendung auch heute das Blockspiel der Woche, aber heute auf ganz besondere Art und Weise, Martin.
Ja, Vera, bei mir gibt's heute fast ausschließlich elektronische Klänge, unter anderem von Breitbandhörern. Da haben doch tatsächlich noch welche. Wir hatten ja vor 2 Wochen dazu aufgerufen, die Nine Inch Nails geremixt und wie. Außerdem Elektronika Barcelona, das knüpft an unser Porträt an, und statt My First Net Musik von My First Trumpet, ein Elektroprojekt aus Deutschland, und mit dem geht's auch los. My First Trumpet mit einem Titel, so ein Wort kann sich eigentlich nur ein Vorschulkind ausgedacht haben. Mürz.
Verkehrte Welt. Zwar können Kleinkinder normalerweise noch nicht lesen, nicht schreiben und nicht rechnen, doch eine Computermaus benutzen und sich im Internet die Zeit vertreiben, das können sie schon. Und tatsächlich gibt es im Netz auch immer mehr Angebote für genau diese Zielgruppe, unter anderem auch die Deutschlandradio-Website kakadu.de. Ob das aber nun für die Kids gut oder schlecht ist, im Netz unterwegs zu sein, darüber wird kontrovers diskutiert, ebenso wie einst über die Frage, ob Kinder fernsehen sollen oder nicht. Doch was passiert da eigentlich im Netz? Silja Tietz über das Internetangebot für Vorschulkinder.
Hello, let's make music.
Musikunterricht im Internet. Auf der Seite der CBeebies, dem Kinderprogramm der BBC, führt eine Comicfigur verschiedene Musikinstrumente vor.
Oh, that was a flute.
Per Mausklick können die Kinder ein kleines Orchester zusammenstellen.
Well done. Now click on me to listen to your tune.
Bei der Entwicklung von Internetseiten für Kleinkinder sind die Fernsehsender in den englischsprachigen Ländern Vorreiter. Für die kleinen User gibt es Spiele, Lieder, Filme und einfache Leseübungen. Auch in Deutschland sind es meist die Fernsehsender, die Internetseiten für Kleinkinder anbieten.
Die Seite mit dem Elefanten.
Auf der WDR-Seite zur Sendung mit dem Elefanten erklärt eine Kinderstimme das Menü. Die meisten Nutzer können nämlich noch gar nicht lesen. Per Mausklick können die Kinder den Elefanten auskitzeln oder Ausmalbilder ausdrucken. Neben den Fernsehsendern investieren vor allem Spielzeughersteller und Kinderbuchverlage in ihre Auftritte. Darüber hinaus gibt es aber nur wenige kommerzielle Angebote. Mit Vorschulkindern lässt sich nämlich nicht so leicht Geld verdienen. Ein Massenphänomen ist das Kleinkind im Netz also nicht. Schätzungsweise 3% der Vorschulkinder sind regelmäßig online. Und länger als 20 Minuten halten sie es vor dem Bildschirm ohnehin nicht aus. Trotzdem wächst die Zahl der Eltern, die sich ein Internetangebot für Vorschulkinder wünschen. Das kostenpflichtige Angebot des Privatsenders Super RTL zum Beispiel hat 72.000 Abonnenten. Ob die dort angebotenen Lernspiele den Kleinkindern überhaupt nützen, weiß niemand so genau. Hirnforscher wie Henning Scheich aus Magdeburg fürchten, dass sie eher Schaden anrichten.
Wir kreieren dort ja eine Möglichkeit der Interaktion mit einer virtuellen Realität. Da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wo ich erstmal aufseufze. Wir haben bei den Kindern ja noch ein Gehirn, was noch nicht ausgereift ist. Wir trainieren also Kinder in der Interaktion mit einem Medium, mit Dingen umzugehen, mit denen sie in der Realität keinerlei Erfahrung haben und werden natürlich auf sowas auch geprägt.
Am Telefon begrüße ich jetzt Dr. Roland Rosenstock. Er ist Professor für praktische Theologie an der Universität Greifswald und beschäftigt sich in seiner Forschung auch viel mit Medien. Guten Tag.
Guten Tag, Frau.
Herr Rosenstock, das Statement von Hirnforscher Henning Scheich haben wir gerade eben gehört. Er ist nicht so begeistert. Heißt das also, das Internet ist gerade für die kleinen Teufelszeuge, man sollte die Jüngsten lieber davon fernhalten?
Ich glaube, das ist ein Generationenproblem. Herr Scheich hat ja in seiner Kindheit nicht gespielt. Heute wachsen die Kinder mit dem Internet als Massenmedium auf, so wie wir mit dem Kinderfernsehen aufgewachsen sind. Und Sie haben ja beschrieben, dass Kinder in der Regel eine halbe Stunde am Tag dieses Medium nutzen. Sie spielen trotzdem noch Fußball, spielen ganz andere Spiele. Ich glaube nicht, dass die Gefahren, auf die Herr Scheich hinweist, jetzt für kleine Kinder dann wirklich auch auf sie zukommt. Herr Scheich geht ja auf ein anderes Phänomen hinein, was im Moment gesellschaftlich diskutiert wird, nämlich die Spielsucht, die durchs Internet verstärkt wird. Aber das trifft stärker 16- bis 18-Jährige und nicht die Kleinkinder.
Aber gibt es überhaupt schon Untersuchungen darüber, wie das Internet auf so kleine Kinder wirkt?
Also die Untersuchungen, die wir haben, gerade im Sprachbereich und auch im Spielbereich, die sind eher positiv. Und da können wir von den Amerikanern, da macht es übrigens die Sesamstraße, oder auch den Engländern, da macht es ja die BBC, also als öffentlich-rechtliche, mit einem öffentlich-rechtlichen Auftrag faktisch, da können wir von denen lernen, weil diese Spiele, diese interaktiven Spiele, die gehören heute zu den Primärerfahrungen von Kindern dazu. Sie tun das ja mit ihren Eltern zusammen, gar nicht alleine. Und die sind auf Unterhaltung und auf Lernen orientiert und sind oft besser als das, was wir in der Vorschulerziehung normalerweise in Kindergärten anbieten können.
Sie sagen positive Erfahrungen. Was passiert denn mit den Kindern, wenn sie das nutzen? Beeinflusst das zum Beispiel ihre kognitive Entwicklung oder auch die emotionale Entwicklung?
Ja, natürlich beeinflusst das auch die kognitive Entwicklung, aber nicht so, wie Herr Scheich das sagt, dass sozusagen die Gehirnströme in die falsche Richtung gehen, sondern im Gegenteil sozusagen, das Wissen wird sich hier spielerisch angeeignet. Es sind dann auch die Figuren dort, die sie, die Kinder auch aus dem Kinderfernsehen kennen, sozusagen ihre Lieblingshelden, mit denen sie agieren können. Und das Medium hat ja ein großes Vorteil gegenüber dem Fernsehen, nämlich die Kinder können selber etwas machen und sie können sozusagen ihren Lernerfolg auch fortschreitend beobachten. Das Fernsehen ist ja eher passiv. Ich glaube, dass hier das Internet mehr bieten kann als das, was wir in der Sesamstraße oder in den Wissenssendungen heute im Fernsehen sowieso schon haben.
Gibt es denn Vorgaben, wie so eine Anwendung gestaltet sein sollten, also Standards oder auch Themen, die darin vorkommen sollten?
Ja, also die BBC macht uns das ja vor und da geht es natürlich sehr stark über das Spielen. Hier passiert ja nichts anderes, als was wir Jahrtausende in der Kindheit sowieso machen, nämlich Spielen, nur diesmal eben interaktiv. Das kann man mit Lernspielen machen, sozusagen Hinführung zu den Zahlen, Hinführung zu den Buchstaben, aber auch soziale Interaktionen sind hier wichtig. Natürlich auch ein bisschen sozusagen auch die Rollenbeschreibung, was macht man als Mädchen, was macht man sozusagen als Junge, aber vor allen Dingen auch dieses Entdeckerprinzip, dass man interaktive Welten entdecken kann. Das sind ja sehr überschaubare Rollen, die uns hier angeboten werden, aber eben dass sozusagen dieses kindliche Entdeckersehnsucht, dass das hier auch ein bisschen befriedigt werden kann.
In Deutschland gibt es ja ein noch recht begrenztes Angebot für Vorschulkinder. Was wünschen Sie sich denn da, was es geben sollte?
Naja, im Kindergarten soll ja sozusagen das letzte Jahr vor der Grundschule schon die Kinder an die Medien heranführen. In jeder Grundschule haben wir schon die Medienecke. Die Gesellschaft hat sich da eigentlich schon entschieden. Und ich wünsche mir, dass wie bei allen ersten Mal oder Einstiege, das ist ja ein ganz wichtiger Moment, wie kommt man in dieses Medium, wie kommt man in Kontakt mit diesem Medium. Und ich wünsche mir eigentlich ein Portal, wir haben das mal My First Net genannt, wo eben Kinder mit ihren Eltern, oft ja auch mit den Müttern eben hineingeführt werden in diese interaktive Mediennutzung, die sie dann ja in der Grundschule schon faktisch beherrschen. beherrschen müssen.
Die ganze Diskussion, die wir jetzt hier führen und die auch geführt wird, wie wichtig ist die eigentlich? Denn wir haben ja gehört, dass gerade mal 3% der Vorschulkinder im Netz sind. Und tatsächlich sind es doch meistens schulpflichtige Kinder, die erst wirklich das Netz nutzen, oder?
Im Moment ist es noch so, dass sozusagen die Intensität der Nutzung zunimmt. Aber von den internationalen Studien wissen wir, dass 16-20% der Vorschulkinder im Netz sind. Und wir erleben ja im Moment eine Medienentwicklung, dass nicht mehr der Fernseher das zentrale Medium ist, sondern dass wir Bildschirme haben, wo man alles machen kann. Und vor allen Dingen schauen Sie sich den Kika an. Seit diesem Jahr können Sie den Kika im Internet live sehen. Das heißt, auch die Fernsehsender ziehen ja die Kinder ins Internet hinein. Da stehen wir vor einer großen gesellschaftlichen Herausforderung. Und es ist besser, wir gehen die jetzt an, als in 5 oder 6 Jahren, wenn die Medienentwicklung noch weitergegangen ist.
Nochmal kurz zu dem Projekt My First Net. Was ist da genau geplant?
Die Bundesregierung hat ja ein Netz für Kinder entwickelt. Das fängt aber erst ab dem Alter von 8 bis 12 an. Das hat sie mit der Wirtschaft zusammen gemacht. Unter FragFin kann man das sehen. Wir denken, dass die Bundesregierung die Hausaufgaben da nicht gemacht hat, sondern sich vor diesem Bereich gedrückt hat. Es ist hier wichtig, eben sozusagen diesen Ersteinstieg gerade auch gesellschaftlich hier vorzubereiten. Und wir stellen uns ein Netz vor. Togolino von Super RTL macht uns das ja vor, eben für 4- bis 6-Jährige sozusagen im Vorschulbereich, wo sie einen spielerischen Zugang, einen behüteten Zugang, vielleicht auch in einem eingegrenzten Bereich, speziell eingegrenzten Bereich dann haben, Vorbild BBC.
Auch Vorschulkinder sollten ins Netz gehen, das sagt Dr. Roland Rosenstock, Professor für praktische Theologie an der Universität Greifswald. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Breitband, Netzmusik.
Tja, zu My First Net haben Sie jetzt einiges gehört. Ich habe überlegt, was kann man dahinter spielen? Musik für Vorschulkinder oder irgendwelche Kinderstars? Lieber nicht, das können jetzt alle anderen schwer ertragen wahrscheinlich. Also statt My First Net gibt's jetzt My First Trumpet. Das klingt zwar nicht nach Trompete, ist aber verspielte elektronische Musik aus Deutschland. Netzmusik im Deutschlandradio Kultur mit Dippel Link. Auch ein schönes Wortspiel und kommt von My First Trumpet. Und der Mann dahinter heißt eigentlich Kevin Hamann. Den Hamburger gab es hier in Breitband schon mal zu hören mit einem seiner zahlreichen anderen musikalischen Projekte. Klick, Klick, Decker war das. Mit My First Trumpet spielt er seine ganze musikalische Freiheit aus in einer Mischung verschiedener Stile zwischen Pop, Folk und Elektro. Versammelt alle unter dem Melodiebaum, so ist das auf der Website des Netzlabels Aeroton zu lesen. Da kann man sich sein Album Frag komplett oder in einzelnen Songs runterladen, für lau, versteht sich. Ist schon erstaunlich, schreibt das Musikmagazin Beat, was Aeroton dafür nahezu perfekte Veröffentlichung in die Datenleitungen kippt. Dem kann ich mich nur anschließen und überlasse Sie einem weiteren zauberhaften Track von My First Trumpet mit einem Motto des Musikers zum Nachdenken. Zu lange Wege verzerren das Ziel. Schön entspannte Nachmittagsmusik für so einen heißen Tag. Happy Plingy von My First Trumpet. Links zum Download dieser beiden Stücke und die ganze Playlist der Sendung finden Sie wie immer unter breitband-online.de. In knapp 10 Minuten gibt's mehr Netzmusik und zwar von einem Kollegen des Mannes, um den es jetzt geht, Vera, auf nach Barcelona, würde ich sagen, oder?
Richtig, und zwar treffen wir dort den Instrumentenbauer Alex Posada.
Breitband Porträt.
Ja, der Toningenieur und Musiker Alex Posada baut Lichtorgeln und Laserharfen, die nicht nur toll aussehen, sondern bei denen es auch Spaß macht, sie zu benutzen. Seine neuesten Kreationen wird er im Juli auf einem Festival für digitale Kunst in Cadaqués vorstellen. Julia Macher hat den Instrumentenbauer in Barcelona besucht.
Die Platte mit den Leuchtdioden ist so ganz nach Alex Posadas Geschmack. Nähert sich seine Hand, blinken die Lämpchen auf. Entfernt er sie, gehen sie wieder aus. Posada, ein schmächtiger Mitdreißiger, lächelt stillvergnügt in seinen 7-Tage-Bart. Wir sind im Kunstzentrum Hangar in Barcelona, dem Arbeitsplatz des Ingenieurs und Musikers. Hier sind die meisten der von ihm entwickelten Instrumente entstanden. Die Laserharfe mit Saiten aus Lichtstrahlen etwa oder die Elektrodrums aus Plexiglasscheiben, die je nach Intensität der Berührung blau, rot oder grün leuchten.
Ich mache elektronische Musik, seit ich 15 bin und hatte schon immer Lust auf Ungewöhnliches. Mit 14 habe ich eine Show der Theatergruppe La Fura dels Baus gesehen, die mit 3-4 Utensilien fantastische Dinge machten und war komplett begeistert. Als ich dann während meines Elektrotechnikstudiums die Funktionsweise von Sensoren entdeckte, öffnete sich ein gigantisches Feld für mich.
Denn durch die Sensoren ist es ihm möglich, jede Geste mit jedem beliebigen Klang und dem dazu passenden Effekt zu verknüpfen. Traditionelle Instrumente haben ihn nie interessiert, weil er sich von der Physik keine Grenzen auferlegen lassen wollte.
Ein klassischer Instrumentenbauer muss seiner Arbeit akustische Eigenschaften zugrunde legen. Ich dagegen generiere alle Töne elektronisch. Dazu brauche ich weder einen Resonanzkörper noch Saiten, sondern nur einen Sensor, der das Signal versteht und den ich durch eine Geste oder was auch immer aktivieren kann. Mit Hilfe der Software wird dann der Ton erzeugt. Er kann synthetisch klingen oder das Sample eines echten Tons sein.
Wer nicht über Resonanzkörper nachdenken muss, hat viel Zeit und Fantasie übrig für Effekte. Stundenlang kann Alex Posada darüber dozieren, wie seine Instrumente durch Berührungen unterschiedlicher Intensität oder Temperaturschwankungen bedient werden können. Er schildert begeistert den Spiegelmechanismus, durch den sich die Saiten seiner Laserharfe fächerförmig aufspreizen oder ins Unendliche schicken lassen. So viel Show-Effekt kann zum Problem werden.
Wenn ich selbst auf den Instrumenten spiele, verwirren mich deren Möglichkeiten manchmal. Deswegen arbeite ich immer häufiger mit befreundeten Musikern zusammen. Es ist wichtig zu wissen, ob und wie ein Musiker mit meinen elektronischen Drums zum Beispiel nach Partitur spielen kann. Ein Profi kann die Möglichkeiten viel mehr ausschöpfen.
Ein willkommener Nebeneffekt der Arbeitsteilung: Alex Posada kann sich ganz auf die Produktion konzentrieren. Die Boards und Controller für seine Instrumente bastelt der Ingenieur selbst. Auf den Tischen des Kunstzentrums stapeln sich Schachteln mit Kabeln, Transistoren und Prozessoren. In der Dunkelkammer in der Ecke können Leiterplatten belichtet werden. Ehrensache, dass auch die Software auf offenen Systemen basiert. Der Ingenieur sieht sich als Teil der Open-Source-Bewegung. Dass er nach seinem Studienabschluss 2002 von Santander nach Barcelona kam, war kein Zufall. Damals war die freie Software-Szene nirgends lebendiger als in der Mittelmeermetropole. Es gab öffentliches Geld für digitale Kunst. Junge Forscher wie er wurden hofiert.
Zum ersten Mal konnte ich in dem Bereich arbeiten, der mir Spaß machte, und wurde sogar noch dafür bezahlt. Vorher war das alles nur Hobby.
Unter den Kreativen ist die große Barcelona-Euphorie inzwischen vorbei, doch ein paar Instrumententüftler sind geblieben. Mit ihnen steht Alex Posada in engem Kontakt. An der Universität Pompeu Fabra hat die Music Technology Group, sonst hauptsächlich mit der Erfindung von Audio-Software beschäftigt, beispielsweise den React Table entwickelt, einen Leuchttisch, auf dem mehrere Menschen gleichzeitig durch das Setzen und Verschieben von Gegenständen Musik machen können. Das interaktive Multi-Touch-Instrument bezauberte Sängerin Björk so sehr, dass sie einen der Tische mit auf ihrer Welttournee nahm. Alex Posada kooperierte mit den Kollegen von der Music Technology Group. Er arbeitete gleichzeitig an einem ganz ähnlichen Projekt. Sein Instrument Mythosis lässt sich direkt mit den Fingern auf dem Bildschirm spielen.
Las interfaces táctiles, está claro. Va todo por ahí.
Instrumente mit Multitouch-Interfaces sind das Konzept der Zukunft. In 5 bis 10 Jahren werden Maus und Tastatur verschwinden und wir alle mit berührbaren Bildschirmen arbeiten. Das Interaktive, das Visuelle, macht dieses System für elektronische Instrumente sehr interessant. Ich kenne Leute, die benutzen ihren iPod Touch als Musikinstrument, als Perkussionsinstrument.
Zwar werden die traditionellen Instrumente nie verschwinden, aber in Zukunft werden sich die Formen des Musizierens ändern, glaubt Posada. Statt auf die richtige Bogenführung kommt es dann auf die expressive Geste an. und natürlich den Show-Effekt der Instrumente.
Julia Macher mit einem Porträt von Alex Posada. In der Playlist auf unserer Website finden Sie übrigens auch Links zu Musikstücken von Alex Posada. Also falls Sie mehr von ihm hören wollen, unter breitband-online.de.
Breitband, Medien und Meinungen. Augstein kauft Freitag. Die in Berlin erscheinende Wochenzeitung Freitag ist von der bisherigen Eigentümergruppe an Jakob Augstein verkauft worden. Das teilte Wilhelm Brüggen, Geschäftsführer und Sprecher der bisherigen Eigentümergesellschaft, mit. Der Journalist und Sohn des Spiegelgründers Rudolf Augstein übernimmt das Blatt zum 1. Juni. In vielen, durchaus auch kontroversen Diskussionen, habe man den Eindruck gewonnen, dass Augstein die spezifische Identität des Freitag zu schätzen wisse, erklärte Brüggen in der aktuellen Ausgabe. Der Freitag entstand nach der Wende aus einer Fusion zwischen der in der Bundesrepublik erscheinenden Volkszeitung und der DDR-Kulturzeitung Sonntag. Die bisherige Eigentümergruppe hatte den Freitag vor 13 Jahren übernommen, als das damals hochdefizitäre Blatt nach mehreren Hilfsappellen und Spendenkampagnen endgültig eingestellt werden sollte. Encyclopedia of Life. Bevor die eine oder andere der bisher bekannten 1,8 Millionen Lebensformen auf der Erde verschwindet, soll sie in einem Online-Projekt katalogisiert werden. Die Encyclopedia of Life hat sich zum Ziel gesetzt, die derzeit bekannten 1,8 Millionen verschiedenen Arten von Organismen der Erde zu erfassen und in einer Datenbank nach dem Prinzip des Open Access für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Derzeit existieren bereits 30.000 Einträge. Die restlichen Datensätze sollen innerhalb der nächsten 10 Jahre folgen. Im Unterschied zur Wikipedia werden die Einträge ausschließlich von Experten erstellt und editiert. Die Artikel umfassen auch Bilder, Videos, Verbreitungskarten, Stammbaum oder DNS-Sequenzen. Elefantenscheidung. Der amerikanische Medienkonzern Time Warner schließt einen Verkauf seiner Internettochter AOL nicht aus. Ein solcher Schritt sei vorstellbar, wenn er den Wert der Sparte steigern würde, sagte Vorstandschef Bukes bei der Fachkonferenz D6 in Carlsbad, Kalifornien. Time Warner und AOL fusionierten im Jahr 2000 auf dem Höhepunkt des New Economy Booms. Analysten sehen den Zusammenschluss jedoch als gescheitert und fordern die Trennung der Geschäftsbereiche. Abbau Ost. Der Berliner Aufbauverlag meldet Insolvenz an. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit mit der früheren Treuhandanstalt um die tatsächlichen Eigentumsrechte beim Verkauf des Aufbauverlags nach dem Ende der DDR, vermeldet die Berliner Aufbauverlagsgruppe nun ihren Konkurs. Der Grund liege in ungeklärten Vermögens- und Verlagsrechten. Verlagschef Bernd F. Lunkewitz sagte, er habe alles getan, um den Verlag am Leben zu erhalten. Weitere Mittel aus seinem privaten Vermögen werde er nicht zur Verfügung stellen. Zu neuen Investitionen sei die Gruppe in Erwartung weiterer Prozesse nicht in der Lage. Breitband, Netzmusik.
Eben vor unseren Mediennachrichten haben Sie in unserem Porträt Alex Posada kennenlernen können. Der arbeitet dabei nicenoise.org in Barcelona zusammen mit Carlos Martinez Franco. Und von dem stammt die folgende elektronische Bühnenmusik zu einem Kabarettstück. Introduction, die Einleitung zu Musica para Cabaret de Sotano, der Musik zu einem in Barcelona aufgeführten Kabarettstück. Das verbindet schauspielerischen Bühnenausdruck mit digitaler Technik und elektronischer Musik. also wohl sowas wie Sally Bowles als Mensch-Maschine. Zu finden auf nicenoise.org unter den verschiedenen so merkwürdigen wie intelligenten Projekten von Impresio Noise. Und der Musiker dahinter arbeitet auch mit ähnlich abgedrehten Musikinstrumenten wie sein Kumpel Alex Posada. Aber fürs Theater verwendet er eben auch Sprache.
Effekte secundarios. Doble personalidad, somnolencia, ironía, mordacidad, risa compulsiva, pachorra, astenia, cansancio. Mantenga este medicamento al alcance de los niños.
Breitbandnetzmusik mit Impresio Noise und Transición Uno, dem ersten Übergangsstück aus dieser spanischen Kabarettmusik. Für mich klingt das ja tatsächlich nach einer Art Soundtrack für die Brettelbühnen des neuen Jahrtausends, was dieser Carlos Martinez Franco da mit seinem Projekt Impresio Noise seinen Musikmaschinen an Klängen entlockt. Dieses spielerische Element, dieses Rumbasteln und Ausprobieren selbst entwickelter Tonerzeuger, das erinnert an das Instrumentarium so einer Kleinkunstkapelle aus den 20er Jahren. Und auch da war man ja nicht frei von morbiden Fantasien, denken Sie nur an Filme wie Metropolis oder Dr. Mabuse, so wie im folgenden Herzstück dieser Theaterkomposition, Cabaret Destroyer. Cabaret Destroyer, Theatermusik aus Barcelona von Impresio Noise. Danach einfach mal googeln und Sie finden die Musik, Vera.
Ja, Google ist natürlich das Stichwort zu unserem nächsten Thema.
Breitband Besprechung.
Ihren 10. Geburtstag feiert die Suchmaschine Google in diesem Jahr. Im Herbst ist es soweit. Und noch kann sich Google seiner Vormachtstellung erfreuen als Nummer 1 auf dem Suchmaschinenmarkt, zum Beispiel in Deutschland und in den USA. Das muss aber nicht so bleiben. Wie jedes Unternehmen muss auch Google nach Wachstumsperspektiven suchen. Am Telefon in Köln ist mein Kollege Jörg Schieb. Guten Tag.
Guten Tag,
Herr Schieb. Als nächsten großen Markt hat Google-Vorstandsvorsitzender Erik Schmidt das mobile Internet auserkoren. Was hat man denn da genau vor und gegen wen muss man sich da auch erwehren?
Also der Bereich Handy ist auf jeden Fall der Wachstumsmarkt schlechthin, weil da einfach noch nicht so viel Sättigung da ist. Und das sagen eigentlich auch alle großen Hersteller, egal ob sie jetzt Microsoft, Yahoo oder eben Google heißen, dass man sich darauf fokussieren muss, weil da dieser Markt einfach noch gar nicht abgegrast ist. Wir werden immer selbstverständlicher mit Handys in der Tasche nicht nur telefonieren, sondern eben auch ins Internet gehen. Da gibt es erste Schritte, da gibt es erste Anzeichen, dass wir das tatsächlich tun. Aber das soll so selbstverständlich werden, mit dem Handy zu surfen, wie wir heute auch mit dem PC auf dem Schreibtisch oder zu Hause surfen. Und da sind wir ja halt noch nicht. Und von daher sind da die Wachstumschancen wirklich ganz riesengroß. Und da Google vor allem sein Geld verdient mit Werbung, ist das konkrete Ziel, möglichst viel Google-Werbung auf Webseiten zu bekommen, die auf Handys oder Organisern unterwegs angezeigt werden. Da gibt es im Augenblick noch nicht allzu viel. Und das ist das Ziel, da überall präsent zu sein, weil man da eben dann sehr viel Geld verdienen kann.
Also ich kann ja jetzt eigentlich schon Google auch auf meinem Handy sehen. Als Webseite, was wäre denn da die andere Qualität?
Also erstmal ist es so, dass Google da die ersten Gehversuche in der Tat schon macht. Das Google-Portal ist schon für Handys optimiert im Internet verfügbar und auch da wird natürlich Werbung präsentiert. Aber Google verdient ja nicht nur mit Werbung Geld, die auf der eigenen Suchmaschine, auf der eigenen Seite oder auf den eigenen Google-Angeboten erscheinen, sondern eben auch mit Anzeigen, die auf anderen Webseiten erscheinen. Da ist Google ja quasi ein Makler, ein Vermittler von Werbeanzeigen, von textbasierten Werbeanzeigen im Internet ganz allgemein und eben auch in Zukunft auf Webseiten, die auf Handys angezeigt werden. Und da muss es das Ziel sein, es zu schaffen, dass möglichst viele Anbieter, die Webseiten anbieten im Internet, diese Webseiten auch optimieren für die Anzeige auf Handys. Denn das sind ja andere Webseiten. Wenn man sich normale Webseiten anschaut auf einem Handy, die kann man teilweise gar nicht richtig lesen, nicht richtig erkennen. Das heißt, diese Webseiten müssen optimiert sein für die mobilen Geräte und auch die Werbung muss optimiert sein für diese mobilen Geräte. Und da muss Google zusehen, dass die Partner, die Google Anzeigen einklinken in ihre Webseiten, dass die das tun, dass die Seiten optimieren und dass die Google Anzeigen für mobile Geräte verwenden.
Ein weiteres neues Geschäftsfeld ist ja das sogenannte Cloud Computing. Also ich gebe alle meine Daten in the Cloud, also auf einen externen Rechner und muss mir dann keine Sorgen mehr machen, dass meine Festplatte zu Hause sich verabschiedet. Das ruft aber bei mir so ein bisschen Horrorvision hervor. Also alle meine Daten und die Daten vieler anderer an einem fremden Ort, kann das funktionieren?
Also Cloud Computing ist ein bisschen mehr als das, was Sie sagen. Also Cloud Computing, da stellt die Firma Google ein System zur Verfügung und eben nicht nur Festplattenspeicherplatz, sondern auch CPU-Kapazität. Im Grunde genommen jeder, der eine Webseite betreibt oder einen Online-Shop betreibt oder irgendwie im Internet präsent ist, könnte diese Kapazitäten bei Google anmieten, muss dafür dann auch Geld bezahlen, nämlich nach CPU-Zeit, die verbraucht wird und muss sich aber um nichts kümmern. Muss sich um nichts kümmern, was Datensicherung anbelangt oder Serverpflege und so weiter und so fort. Das lohnt sich durchaus für kleine und mittelständische Unternehmen, weil die eben einfach das Ganze dann günstiger bekommen, als wenn sie es selber machen würden. Für Privatleute ist das gar nicht so interessant, weil da gibt es genügend Möglichkeiten, Daten extern bei Anbietern zu speichern, kostenlos oder kostenpflichtig. Aber einen Punkt, den Sie ansprechen, eben alles auszulagern und auf Servern zu speichern, wo auch immer sie stehen mögen, die man nicht unter eigener Kontrolle hat, das hat eben Vor- und Nachteile. Vorteile, ich muss mich nicht drum kümmern um die Pflege. Der Nachteil, ich kann nicht kontrollieren, wer überhaupt Zugriff auf diese Daten hat und ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und das muss jeder für sich entscheiden, ob das jetzt eine Option ist oder nicht.
Denn das ist ja eine unheimliche Zentralisierung von Daten, eine unheimliche Datenmasse, die da zusammenkommt.
Absolut, weil Google bietet ja so viele, also mehrere Dutzend Dienste heute schon an. Denken Sie an Mail, Kalender, Healthcare, also das heißt eine Gesundheitskarte quasi, der Map-Dienst, die Stadtpläne, Google Earth und. Es gibt so viele Dienste, die Sie nutzen können und Google versucht einen ja immer zu motivieren, denn möglichst viele zu nutzen. Da entstehen dann durchaus wirklich ganz exakte Profile von jedem einzelnen Benutzer. Die Gefahr ist riesengroß und Google versucht dies immer herunterzuspielen, weil sie sagen, wir wollen eigentlich das nicht missbrauchen. Aber letztlich ist diese Gefahr immer da und darüber muss sich jeder im Klaren sein, der mehr als einen Dienst bei Google benutzt, dass da Daten durchaus Datenberge angehäuft werden.
Sie sagen es, wir sind ohnehin schon sehr, sehr stark vergoogelt und da kommt sicherlich noch einiges dazu. Ist denn das die Zukunft, alles aus einer Hand, also für alle Fragen des Lebens nur noch einen Adressaten, sprich Google, oder gibt es da auch andere ernstzunehmende Mitbewerber, die das vielleicht ein bisschen relativieren können?
Also wie das immer so ist, hat alles Vor- und Nachteile. Alles aus einer Hand zu haben, hat den Vorteil, man muss sich nur einen Login-Namen merken, man muss sich nur einmal anmelden und dann ist alles intelligent miteinander verzahnt. Das ist komfortabel und bequem, das ist der Vorteil. Der Nachteil ist eben die Transparenz. Es gibt natürlich Mitbewerber, Yahoo, Amazon übrigens auch, ist ein Anbieter, der Dienste anbietet, aber mehr für den professionellen Bereich, eben auch externe Festplatten oder auch das Hosten, wie die Fachleute sagen, das heißt das Anbieten von Dienstleistungen im Internet bieten die auch an, so ähnlich wie dieses Cloud-System. Das hat Google sich so ein bisschen bei Amazon abgeguckt, aber eben nicht so umfassend. Auch Yahoo hat etliche Dienste wie Google vergleichbar, aber nicht so umfassend. Google ist also ein Anbieter, der quasi nichts auslässt und auch eigene Ideen hat. Google ist ganz unbestreitbar der Anbieter, der am meisten Dienste hat. Und die Gefahr, dass alles bei einem Anbieter landet, ist auf jeden Fall da. Und da ist jeder einzelne Benutzer gefragt, selber zu entscheiden, ob er da mitmachen möchte oder nicht. Ich will jetzt hier nicht dämonisieren, weil bislang ist es nicht so gewesen, dass Google wirklich aufgefallen ist mit Datenmissbrauch. Aber es ist einfach faktisch so, dass man mithilft, dass da Datenberge angesammelt werden. Und das muss jeder wirklich selber entscheiden, ob er da mitmachen möchte.
Die Suchmaschine Google ist auf dem Weg nach neuen weiteren Geschäftsfeldern. Darüber sprach ich mit meinem Kollegen Jörg Schieb. Vielen Dank.
Breitband. Netzmusik.
Regelmäßige Breitbandhörer haben es vor 2 Wochen bestimmt mitbekommen. Da hatten wir dazu aufgefordert, uns Remixes zu schicken von Songs des neuen Albums der Nine Inch Nails. Die US-Band hatte ja dazu ermuntert, als sie ihr Werk ins Netz gestellt haben. Mit etwas Verspätung haben wir dann tatsächlich noch solche Songinterpretationen bekommen. Remix Nummer 1. Breitbandhörer Enroy hat uns diesen Remix geschickt zum neuen Album der Nine Inch Nails. Vielen Dank dafür. Tolle Arbeit, finde ich, ganz im Geiste dieser Industrial Band. Leider kann man nicht ganz erkennen, welcher Song da verarbeitet wurde. Aber so ist das halt oft bei den besten Interpretationen. Und dann haben wir noch einen weiteren Remix bekommen, der aber bezieht sich nicht auf diese US Industrial Band, sondern auf was ganz anderes.
Now is the month of May, when Marriott's of May. Each with his body rest upon the greeny grass. La 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 la. Each with his body rest upon the greeny grass. La 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 la. The spring day on in bed, the flowers make the sand.
Straight up the ground. like refusing. I think my supreme music you see like refusing.
Now is the month of May, ein mittelalterliches Madrigal hier in der Netzmusik beim Deutschlandradio Kultur, gesungen vom Ensemble Amarcord. Das hatten wir vor 2 Wochen in der gleichen Sendung gespielt und dann hatte sich Breitbandhörer Stefan Flommersfeld über dieses Stück hergemacht und seinen folgenden Remix auf der Breitbandseite als Blogspiel hochgeladen.
Blockspiel.
Ja, ein Flommersfeld-Remix war das auf unserer Breitbandseite als Blockspiel hochgeladen. Vera, wie funktioniert das eigentlich?
Ja, das ist leichter, als es vielleicht klingt. Wenn Sie ein Mini-Hörspiel haben, ein kleines Feature oder ein Remix, wie wir es eben gehört haben, das muss als MP3 vorliegen und dann gehen Sie auf unsere Seite breitband-online.de, loggen sich mit Ihrem Passwort ein, klicken auf Blockspiel Upload, dann öffnet sich eine Seite mit dem Button Durchsuchen, den klicken Sie auch an, dann können Sie Ihre Datei von der eigenen Festplatte suchen und auf Hochladen drücken. Es ist also wirklich sehr einfach.
Gut, und zu dem eben gehörten Remix, da gab es auf unserer Website auch eine ganz muntere Diskussion. Ich nenne mal ganz kurz so einen kleinen Überblick. Da hat jemand geschrieben, nanu, ist der Mann Timbaland auf der Spur, also einem der größten Popkomponisten, Popproduzenten. Oder ein anderer sagte, das klingt ja schwer nach den Residents, so eine Avantgarde-Band aus San Francisco ist das. Oder es wird eine Theorie der Obskurität da zitiert. Oder, sehr schön finde ich, Ernst Ludwig Kirchner wird zitiert in dieser Diskussion, Künstler wird man aus Verzweiflung. Bei uns am Telefon ist jetzt Stefan Flommersfeld. Künstler wird man aus Verzweiflung. Herr Flommersfeld, ist das bei Ihnen auch so?
Ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich habe das erstmal ganz ordentlich studiert, also für das Lehramt an Gymnasien und habe das dann aber doch nicht angetreten. Und habe das dann mehr ins Private verlagert. Und es ist eigentlich eine Sache, die mich ständig umtreibt und die ich auch in einen bildnerischen Kontext ausweite.
Das heißt, ich mache auch Gemälde und Skulpturen.
Ja, aber mal kurz gesprochen für technische Laien, man lernt das ja nicht im Lehramt, wie man Remixes macht. Können Sie uns das kurz erklären?
Ja, also da bin ich völlig Autodidakt. Ich habe keine Schulung oder sonst irgendetwas besucht. Ich habe mir das Programm GarageBand angeeignet und habe da über Jahre hinweg meine Erfahrungen mitgesammelt und bin da jetzt auf dem Stand, den man gehört hat.
Sie haben uns ja noch einen Nine Inch Nails Remix geschickt, den hören wir gleich noch zum Schluss. Können Sie kurz sagen, haben Sie da auch einfach nur den Song genommen, also sozusagen, oder Rohmaterial als Mehrspurmaterial?
Jetzt bin ich ein bisschen verblüfft, also die Frage, ob ich das Rohmaterial...
Ja, wie Sie sozusagen an das Rohmaterial gekommen sind. Man konnte sich ja das auf der Website von den Nine Inch Nails runterladen. Das haben Sie wahrscheinlich einfach gemacht, den Song runtergeladen und ähnlich wie bearbeitet wie das Stück, was Sie gerade gehört haben.
Genau, und ich habe mir den Grundrhythmus dann auf eine lange Spur gelegt und habe dann darüber sozusagen fantasiert.
Gut, dann vielen Dank dafür. Wir wollen zum Schluss gleich noch hören, was dabei rausgekommen ist bei diesem Nine Inch Nails Remix. Vera?
Ja, ich verabschiede mich vorher schon einmal, denn das war Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Alle Themen dieser Ausgabe finden Sie auch wie immer unter breitband-online.de. Im Anschluss an diese Sendung gibt es hier nach den Nachrichten die Deutschlandrundfahrt heute live aus Bonn. Mein Name ist Vera Linz, machen Sie es gut und Martin noch zur Musik.
Ja, gestern Nacht, da hat uns eben Stefan Flommersfeld eben doch noch einen Remix zu einem Stück der Nine Inch Nails geschickt. Vielen Dank dafür, auch für das Gespräch nochmal. Und wir hören jetzt den Flommersfeld-Remix von Discipline. Ich sage auch schon mal Tschüss.